Heute haben wir den 9. März 1922. Es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine. Und vor diesem Hintergrund haben wir unser normales Programm mal ein wenig ausgesetzt. Das heißt, wir führen keine wöchentlichen Persönlichkeitsgespräche, sondern haben verschiedene Specials zum Thema Ukraine. Das hier ist jetzt die vierte Ausgabe, das vierte Ukraine-Special. Wir haben jetzt heute einen ganz besonderen Gast, der sich gleich selber vorstellt, Johannes. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auch Punk-Roots hat. Ne? Das ist ja quasi die Eingangskarte bei uns. Aber
andere lassen wir nicht rein.
Natürlich nicht. Aber Spaß beiseite. Johannes ist Historiker, promovierter Historiker. Und
ich dachte, er soll sich selber vorstellen.
Ja, das macht er auch gleich noch viel ausführlicher. Okay. Und Ukraine-Experte. Johannes, stell dich kurz selber vor.
Ja, moin. Ich bin Johannes und wie gesagt, ich bin durch meine Punk-Herkunft wohl auch zu dem Privileg gekommen, heute hier mit euch sprechen zu können. Und nebenbei bin ich ja Historiker und habe mich als solcher in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Geschichte der Ukraine und vor allen Dingen eben mit der deutschen Besatzung der Ukraine im Zweiten Weltkrieg beschäftigt, also mit der Zeit des Rückzugs der Deutschen. Vielleicht so viel erstmal.
Das heißt aber auch automatisch, du warst in den letzten Jahren sehr oft da wahrscheinlich, ne? Ab wann ungefähr?
Genau. Ja, ich war 2013 das allererste Mal dort. Und das ist eigentlich interessant, weil ich dort erst in der Zentralukraine war, in der Region Winnica und Zhytomyr. Und dann aber auch in Kiew und auch im Osten des Landes, also in Donetsk und auf der Krim, wo ich noch Urlaub gemacht habe.
Da war ja auch noch alles in Ordnung 2013, ne? So mehr oder weniger.
Ja, mehr oder weniger. Es hat sich auf jeden Fall nicht abgezeichnet, was dann passieren würde in den nächsten Jahren. Und bereits bei der zweiten Reise, also 2014, war vieles von dem, was ich da 2013 gemacht habe, schon nicht mehr möglich, weil ich eben nicht mehr nach Donetsk fahren konnte und auch nicht auf die Krim so einfach.
Habe ich das eigentlich falsch abgespeichert oder war die Krim mal so ein richtiges kleines Party-Mekka, sodass das Mallorca von den Ostblockstaaten oder habe ich das falsch irgendwie?
Ja, genau, es gab auf jeden Fall so eine Reihe von Festivals da, also vielleicht so ein bisschen wie die Fusion oder so.
Genau.
Wo es so Komplett-Tickets gab mit Flug und so weiter in All-Inclusive, wo viele aus Deutschland auch hingeflogen sind, was natürlich dann auch aufgehört hat mit der russischen Besatzung dort.
Johannes, du bist ein Experte und da gerade wenn wir so Experten da haben, muss man immer schauen, wo fangen wir an und wo wollen wir hin. Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber kannst du jetzt für die Leute, die noch nicht so im Thema sind, kannst du mit wenigen Sätzen und überschaubaren Erklärungen die Entstehung der aktuellen Situation herleiten?
Oha. Also du meinst quasi so historisch bezogen, also was die... Also ich kann auf jeden Fall sagen, wer sich wie auf die historischen Vorläufe der Ukraine oder auf die historischen Situationen bezieht. Dass ich jetzt so genau sagen könnte, wie das jetzt passiert ist, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich mir das zutraue.
Musst du gar nicht. Ja? Wir bei uns ist ja immer Punk Not Perfect. Also ja. Wir erheben nicht den Anspruch auf Perfektion und
aber ich finde gerade die historische Komponente ja auch nochmal ganz relevant.
Absolut, na klar.
Das hat ja nicht 2014 irgendwie aus dem Nix angefangen, sondern im Zweifelsfall ist das, also das ist glaube 2014 haben wir glaube ich ja die meisten noch irgendwie mitbekommen mit der Besatzung der Krim und alles, was dann passiert ist so. Also vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß wie jetzt, aber es war natürlich auf jeden Fall Thema. Aber vielleicht tatsächlich, also wenn du mal anfängst, also was ist aus deiner Sicht als jemand, der die Ukraine gut kennt, wichtig von vor, also was dazu auch geführt hat, zu wissen.
Ja, wenn ich noch mal ganz kurz einhaken darf, vielleicht darf ich mal so meine totale amateurhafte Wahrnehmung der Situation.
Und Johannes korrigiert, oder was?
Genau, so, nee, ja, weil was ja alle wissen, ist, dass die Ukraine ursprünglich auch zur Sowjetunion gehörte. Ne? Also zumindest während unserer Lebenszeit herrschte ja die Sowjetunion lange vor. Das war dieses riesige Konglomerat aus ganz vielen Einzelstaaten, aber zu der Zeit für uns gefühlt ja eigentlich so irgendwie so eins. Also ich kann zumindest sagen, für mich hat sich das immer so ein bisschen so angefühlt, als wären das eigentlich mehr oder weniger
ein Land.
So ein Land mit unterschiedlichen Bundesländern. So hat sich das irgendwie angefühlt. Und Ukraine war die Kornkammer der Sowjetunion. So. Und dann ist die Sowjetunion zerbrochen. Mega historischer Affront so jetzt so. Und dann sind diese ganzen Staaten auseinandergefallen und Estland, Lettland und die ganzen Stans, die es da in der Mitte gab und die Ukraine und so. Und gefühlt war dieses Auseinanderfallen auch irgendwie so okay, hatte man so den Eindruck, dass das auch für die für Russland, den Kreml und so mehr oder weniger okay war, weil es hat relativ, und dann gab es immer noch diese Sachen so mit Tschetschenien und so, aber das war irgendwie hatte ich zumindest so als mittelmäßig interessierter Bürger, ich hatte das Gefühl, als wenn diese Aufteilung in Einzelstaaten relativ lange gut ging. Und irgendwann, so, da ja, kannst also, du es jetzt gleich korrigieren. Ja,
das hat natürlich, also die 90er Jahre,
genau.
Die 90er Jahre waren für viele in der ehemaligen Sowjetunion natürlich eine extrem traumatische Zeit, auch mit sehr, sehr viel Gewalt und Bürgerkriegen und Armut und dem Verlust einer ganzen Welt natürlich auch. Ich glaube, total wichtig ist natürlich erstmal zu begreifen, dass die Ukraine zu den post-sowjetischen Ländern gehört, ne? Dass die aus der Ukraine aus der Konkursmasse der Sowjetunion hervorgegangen ist und dann 1991 ein unabhängiger Staat geworden ist. Und vieles von dem, was wir heute erleben, kommt ja auch daher, dass manche Menschen sich eben positiv auf dieses sowjetische Erbe beziehen und manche eben dieses sowjetische Erbe überwinden wollen oder es auch ablehnen, ja. Und das ist, hat sich ja vor allen Dingen jetzt seit 2014, seit den Maidan-Protesten und dem, was dann folgte, nochmal sehr stark so manifestiert so in der Ukraine. Also dass viele gesagt haben, dass sie eben die Regierung Janukowitsch, die da ja aus dem Amt getrieben wurde 2014, mit diesem sowjetischen Erbe assoziiert hat und gesagt hat, ne, also Janukowitsch stand eben auch dafür, eher doch wieder eine Tendenz Richtung Russland vorzunehmen. Und das haben eben viele abgelehnt. Und das ist, glaube ich, erstmal so ein ganz wichtiger Grundsatz von dem, was wir heute auch erleben, dass viele eben, also was dann folgte, war ja auch beispielsweise in der Ukraine diese Dekommunisierungspolitik heißt das, ne, dass man diese ganzen kommunistischen Symbole, auch Städtenamen beispielsweise entfernt, dass man diese Lenin-Statuen ja runtergeholt hat, dann das, ne, begreift man so als Dekommunisierung bis hin zu irgendwelchen sowjetischen Mosaiken, was eigentlich sehr tragisch ist, weil das auch ein Teil des kulturellen Erbes ist. Und ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt darin. Und was jetzt, um vielleicht auf die aktuelle Situation auch zu sprechen zu kommen, was Putin jetzt in den letzten Reden dann doch offenbart hat, ist halt der Traum eines neuen großrussischen Reiches eigentlich. Ja, also vielleicht auch ein neues slawisches Reich oder so, was er da begründen möchte. Und wozu auch verschiedene historische historische Aspekte heranzieht, die eigentlich relativ zusammengewürfelt sind und die auch nicht in sich logisch. Aber ich glaube, diese Bezüge sind schon sehr wichtig, weil das, was wirklich zentral ist bei Putin, ist auch unter anderem der Ukraine die Staatlichkeit abzusprechen, ja, die Eigenständigkeit abzusprechen. Das spielt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, und das hat er auch in den letzten Reden dann nochmal so deutlich gemacht, ja, dass Ukraine nur ein von Lenin geschaffenes Staatsgebilde ist, was quasi nicht echt ist, ja, und was man deswegen auch als Teil Russlands immer noch betrachtet.
Sieht er das eigentlich bei anderen ehemaligen Sowjetrepubliken auch so, oder ist da die Ukraine der einzige Gebiet, bei dem man das jetzt so unterstellt? Oder müsste man eigentlich mit seiner Herleitung dieses Muster dann auch auf alle anderen Länder übertragen, alle anderen Länder der Ex-Sowjetunion übertragen können?
Naja, also es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Russland seit 1991 militärisch auch in ehemaligen Sowjetrepubliken aktiv wird. Also da gibt es eine ganze Liste an Ländern, also wie beispielsweise Georgien, aber auch im georgisch-abchasischen Krieg hat Russland eingegriffen in den 90er Jahren. Bekanntestes Beispiel sind die beiden Tschetschenienkriege in den 90er und 2000er Jahren. Also das ist schon so, dass Russland da auch militärisch immer wieder mal aktiv geworden ist und das eben auch teilweise unter dem Vorwand tut, dort Minderheiten, russische Minderheiten schützen zu wollen. Und ja, letztendlich hat Russland ja auch in Syrien aktiv militärisch eingegriffen zugunsten von Assad. Also das ist quasi so nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Also da auch schon so Gebietsansprüche hat Geld machen lassen, und eben die, das ist, glaube ich, zentral, die territoriale Integrität nicht achtet der umliegenden Staaten. Und das ist ja schon was jetzt irgendwie was Neues auch ist und was nach 1945 eigentlich so viel nicht mehr stattgefunden hat, dass diese Territorien von Staaten in Mitteleuropa, sagen wir mal, missachtet werden und dann auch eben die Geschichte herangezogen wird, um das zu rechtfertigen. Ja.
Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat es da ja irgend so eine ganz zentrale Rede gegeben, die Putin ungewöhnlicherweise im russischen Staatsfernsehen kurz nach der Invasion oder nach der Invasion gehalten hat. Lange Rede, ungewöhnlich lange Rede für ihn, wo er genau das, was du gesagt hast, ausgebreitet hat, wo er angeblich mit sehr blumigen Worten auf sehr lang zurückliegende historische Gegebenheiten relativ willkürlich zurückgegriffen hat und sich daraus dann so eine Legitimierung zusammengebastelt hat, die in der Konsequenz besagt, und so habe ich es zumindest verstanden, dass eigentlich, wie du richtig gesagt hast, dass die Ukraine eigentlich ein Teil von Russland ist und dass sich die Leute auch eigentlich russisch fühlen. Und dass die jetzt nur so vorübergehend von so einer Gruppe Nazis fremdbestimmt wären, die da an der Regierung wären. Und dass er im Grunde so seine Russen zurückholt und von den fiesen Nazis befreien will, die jetzt gerade tyrannisieren. So habe ich das verstanden, dass das so sein Ansatz ist, oder?
Ja, also er hat ja sogar relativ deutlich von Denazifizierung und auch von einem drohenden Genozid gesprochen. Ne? Ich glaube, er hat gesagt, die heutige Ukraine wurde voll und ganz und ohne jede Einschränkung von Russland geschaffen, genauer vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Und er hat eben das Land als eine Kolonie mit einem Marionettenregime bezeichnet. Und das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, viele Menschen in der Ukraine würden quasi das heute genau andersrum sehen, dass eigentlich das koloniale Verhältnis mit der Unabhängigkeit der Ukraine überwunden wurde, ja. Also mit der Unabhängigkeit von Russland auch. Ja, und vielleicht, um darauf nochmal zu sprechen kommen, also ein Bezugspunkt ist da häufig auch die sogenannte Kiewer Rus, also ein alt ostslawisches Großreich, das seine Blütezeit im Frühmittelalter hatte, so im 11. Jahrhundert, und dann in verschiedene Territorialherrschaften zerfallen ist und untergegangen ist schließlich im 13. Jahrhundert, als die Mongolen in Kiew die Macht an sich gerissen haben. Und das politische und kulturelle Zentrum dieses Kiewer Rus war eben Kiew, ja.
Und also quasi war auch ein Vorläufer des heutigen Russlands sozusagen ja auch, ne?
Ja, kann man eben so oder so sehen.
Kann man also so sehen, wenn man will, ne?
Das bietet heute Teil der Gründungsmythen von Russland wie der Ukraine, ne? Und also ist quasi Vorgänger dieser Staaten gewesen und auch von Belarus. Und es wird sich heute eben unterschiedlich darauf bezogen, ja. Und das ist eben das, was Putin da auch macht und was andersrum in der Ukraine auch gemacht wird, darauf sich eben zu beziehen und zu sagen, in Kiew gab es längst eine Hochkultur, als in Moskau noch nicht mal Holzhäuser standen. Ne? Also zu sagen, eigentlich haben wir doch die Herrschaft hier begründet. Ja, genau. Und das ist natürlich, ist dann in andere Herrschaften übergegangen und schließlich natürlich ins russische Kaiserreich, was dann ja auch einen großen Teil der Ukraine kontrolliert hat und auch regiert hat.
So. Sag mal, jetzt dieses Gebiet der heutigen Ukraine, also das war ja Teil der Sowjetunion, ne? Wie ist denn das, aber es das heißt irgendwie, ist das in den Grenzen, in denen es jetzt ist und die ja zum Teil, zumindest jetzt also auch schon seit 2014 partiell von Russland nicht anerkannt werden, ist das irgendwie auch historisch begründet oder ist das relativ willkürlich festgelegt? Und auf was bezieht sich das denn historisch? Also das, die Grenzführung, die wir jetzt sozusagen im Moment als Ukraine kennen?
Ja, also ganz grundsätzlich nochmal muss die Ukraine, glaube ich, als multiethnischer und polyethnischer Raum verstanden werden, in dem eben unterschiedliche Sprachen und Religionen beheimatet sind. Und einzelne Gebiete und Regionen der heutigen Ukraine oder des heutigen Staatsterritoriums der Ukraine waren in ihrer Geschichte Bestandteil von mindestens 14 verschiedenen Staaten. Mhm. Also da hat sich immer sehr viel getan und auch ich komme immer wahnsinnig durcheinander, wenn ich versuche, das zusammenzubekommen. Es gibt diesen, ich glaube, russisch- oder ukrainischsprachigen Witz. Ich habe mein Dorf niemals verlassen und habe in 14 Ländern gewohnt. Mhm. Ja, und die Vereinigung praktisch aller ukrainischen Gebiete zu ihrer heutigen Größe, also das heute Staatsterritorium, ist eigentlich Ergebnis des Zweiten Weltkriegs auch gewesen. Und muss man auch sagen, der stalinistischen Expansionspolitik im Zweiten Weltkrieg, denn die heutige Westukraine wurde ja erst im Laufe des sogenannten Hitler-Stalin-Pakts oder Molotow-Ribbentrop-Pakts 1939 sich einverleibt. Ne? Und das ist eben nicht mehr geändert worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man könnte eben auch, oder es ist auch so, dass es Menschen in Polen gibt, die heute noch sagen, eigentlich hätten sie ja Anspruch auf diese westukrainischen Gebiete. Genau, also es gab große Teile der heutigen Ukraine bildeten eben diese ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, aber auch nicht alle. Also ja, was wir jetzt heute sehen, ist quasi Ergebnis des Zweiten Weltkrieges auch.
Ja, aber das heißt seitdem sagen, schon relativ stabil.
Genau, man muss auch sagen, dass die Ukraine eigentlich so groß und so vereint war am Ende des Zweiten Weltkrieges wie nie zuvor. Ne? Mhm. Und ja.
Aber das ist ja interessant, was du sagst, weil da habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Das heißt, vielleicht habe ich auch gerade eben nicht richtig aufgepasst und ihr habt das schon besprochen, aber was war denn jetzt, so sagen wir jetzt mal vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, da war das immer mal dies, mal das, mal die, also es war konstant wechselnd, also das war historisch gesehen, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter zurückblickt, war das nie so ein richtig gefestigter Staat, so wie keine Ahnung, so wie Großbritannien oder so wie Frankreich oder sowas, sondern das war immer so im Flux.
Naja, die deutsche Staatlichkeit bezieht sich eigentlich auch eher so auf 1870, das ist auch nicht so alt, ne? Aber oder 1871, aber ja, also große Teile waren ja lange Zeit auch Teil des russischen Kaiserreichs, also des Zarenreiches. Und dann eben auch von Österreich-Ungarn, Litauen, also das sind sehr, sehr viele Staaten, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben, die Habsburger Monarchie und dann schließlich eben die Sowjetunion. Also die Sowjetunion hat das quasi dann doch eher ein bisschen vereint, aber es gab ja auch schon mal zwischen 1917 und 1921 den ersten unabhängigen ukrainischen Staat.
Also unter dem Namen tatsächlich auch schon.
Die Ukrainische Volksrepublik.
Okay.
Genau. Und das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen. Also es gab ja zu der Zeit den russischen Bürgerkrieg, der dann auch in der Ukraine getobt hat. Unter anderem eben zwischen diesen monarchistischen weißen Einheiten und den Bolschewisten, ja. Und da waren aber auch noch sehr viele andere Parteien beteiligt. Und diese ukrainische Volksrepublik konnte sich quasi oder wurde von den Bolschewisten aus Kiew vertrieben. Und diese UNR hieß das, haben dann quasi die Mittelmächte, also vor allen Dingen Deutschland und Österreich, angerufen, zu Hilfe zu kommen. Und Österreich und Deutschland sind dann entsprechend auch 1918 in die Ukraine einmarschiert und haben große Teile der Ukraine eingenommen und dann eben diese ukrainische Volksrepublik wieder eingesetzt. Und die Bedingung dafür war eben, Lebensmittelabgaben zu leisten, ja, in sehr großem Umfang. Also das nennt man deswegen auch den Brotfrieden. Und die Deutschen waren dann auch und die Österreicher sehr schnell unzufrieden mit der Menge der Abgaben, die sie da bekommen haben, und mussten sich dann auch aus Gründen der allgemeinen Schwächung auch dann wieder zurückziehen. Ja. Aber aus dieser Zeit stammt quasi einerseits so ein gewisses Vertrauen in die Deutschen, der Ukraine vielleicht zu Hilfe zu kommen und der ukrainischen Staatlichkeit vielleicht auch zu Hilfe zu kommen. Und genauso stammen aber auch deutsche Begehrlichkeiten, also der sogenannte, wie heißt es denn? Also es stammen gewisse deutsche Begehrlichkeiten aus dieser Zeit, weil man dann eben Lebensmittelabgaben abgepresst hat und eigentlich die wirtschaftliche Ausbeutung der Ukraine angestrebt hat, ja. Und das ist eben so ein Verhältnis, was, glaube ich, bis heute auch ausstrahlt eigentlich. So.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen vorspult, kannst du so mehr oder weniger, also jetzt in die Gegenwart, kannst du herleiten, also warum Putin jetzt das macht, was er macht, hast du eben schon, finde ich, gut erklärt. Gibt es eine Erklärung dafür, warum das gerade jetzt erfolgt ist und jetzt nicht schon viel früher? Oder warum oder gibt es da eine historische, oder gibt es da irgendeine Herleitung, warum jetzt der Moment für gekommen gesehen wurde?
Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass ja in der Ukraine seit 8 Jahren Krieg herrscht. Und das hat auch was mit Putins Russland zu tun. Also es kämpfen da ja Separatisten, die aber von Russland unterstützt werden, um so sagen, ja. Und deswegen ist der Krieg für viele Menschen in der Ukraine auch nichts Neues. Und dennoch kam die Intensität, mit der Russland jetzt aktuell vorgeht oder die russische Armee dort vorgeht, doch für viele sehr überraschend. Und auch ich war, muss ich sagen, sehr geschockt von der Art des Vorgehens, was ich nicht erwartet hätte. Und das ging vielen so. Ich kenne natürlich vereinzelt auch Leute, die sich tatsächlich vorher einen Plan gemacht haben und den jetzt auch ausgeführt haben, beispielsweise in die Westukraine zu gehen oder teilweise geht dann...
Also je weiter östlich ist, desto eher hast du vorher schon so einen Plan zurechtgelegt wahrscheinlich, ne?
Ja, oder auch in Kiew als Machtzentrum, ne? Und auch ein symbolisches Zentrum vielleicht. Aber mit der Situation, wie sie jetzt sich darstellt, haben die wenigsten gerechnet und ich war davon auch sehr überrascht, noch die Tage vorher, ne? Ich habe es jetzt nochmal versucht, so zu rekonstruieren, das geht ja immer alles so schnell. Aber noch die Tage vorher hatte Putin ja diese Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten des Landes anerkannt, was er vorher nie gemacht hat. Also er hat auch vorher eigentlich nie gesagt, dass er sich diese Gebiete einverleiben möchte. Und das war aber schon ein deutliches Signal. Und da habe ich dann mit vielen Menschen gesprochen und man hat so gemutmaßt, naja, wird er jetzt diese Volksrepubliken einfach offiziell einnehmen? Und man muss aber auch dazu sagen, dass diese beiden Volksrepubliken eigentlich größere Gebiete schon beansprucht haben, als sie aktuell besetzt hatten. Das heißt, ich hatte gedacht, vielleicht geht Putin diesen Schritt noch, zu sagen, ja, wir gehen, wir verleiben uns die Gebiete ein, die eben die Volksrepubliken für sich beanspruchen und nicht nur die, die sie schon beherrschen. Und dann ist es natürlich wesentlich weitergekommen. Und aus geostrategischer Sicht würde ich sagen, war das Interesse Putins in den letzten Jahren eigentlich immer die Destabilisierung der Ukraine. Also sicherzustellen, dass die Ukraine sich nicht Richtung NATO, Richtung EU entwickeln kann und Entscheidungen treffen kann, dass sie wirtschaftlich geschwächt ist. Und bis heute haben ja viele Schwierigkeiten, sich jetzt einen Reim drauf zu machen, was eigentlich mit der Ukraine gerade passieren soll. Jetzt hat gestern haben russische PolitikerInnen nochmal gesagt, sie wollen dort nicht die Regierung stürzen und sie wollen auch keine dauerhafte Besatzung. Aber was jetzt konkret dort werden soll, ist ja völlig, völlig unklar und auch in historischer Perspektive erschließt sich mir das jetzt nicht so genau. Denn jetzt vielleicht auch mal aus der Perspektive eines Historikers, der sich mit Besatzungen viel beschäftigt hat, ne? Also eine dauerhafte Besatzung gegenüber einer komplett feindselig eingestellten Bevölkerung
fast unmöglich ist, eigentlich auch, ne?
Ist sehr, sehr schwierig und außerdem ist es sehr teuer und Geld ist nun das, was Putin auch eben nicht zur Verfügung hat in großem Maße. Also das macht es eigentlich sehr schwierig, die Situation einzuschätzen. Und ja.
Was ich interessant fand, das ist ja nicht so in einem Zug passiert, sondern Putin hat ja am Anfang erstmal nur diese Truppen an den Grenzgebieten so zusammengezogen und dann, die standen da doch auch eine ganze Weile einfach so rum, wo man das am Anfang mehr so als eine Drohgebärde auch verstanden hat, wo es gerade, wie du sagtest, wo es darum ging, NATO-Mitgliedschaft oder nicht. Und so, nach meiner Wahrnehmung hatten viele am Anfang, und da wurde ja auch noch, bevor er dann einmarschiert ist, gab es ja auch noch Gespräche, dass Macron mit ihm gesprochen hat und alle haben irgendwie gesprochen und so. Und dann hieß es eine ganze Weile, CIA hat dann gesagt, oh ja, jetzt marschieren sie ein und dann sind sie doch nicht einmarschiert und dann gab es Stimmen, nee, der wird doch nicht einmarschieren und dann ging das so ein bisschen hin und her und dann ist er halt von allen Seiten da rein, hat er angegriffen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so zögerlich erfolgt ist und warum dann nicht so einfach so in einem Rutsch rein und kurzen Prozess gemacht hat? Was dieses Abwarten, dieses langsame Taktieren am Anfang, was das für Ursachen hatte?
Nee, das wird mir auch nicht so richtig ersichtlich. Also ob es dann doch noch die Hoffnung gab, da diplomatisch was zu erreichen. Wobei auch da kann man sich die Frage stellen, ob Putin aktuell eine Figur ist, mit der diplomatische Verhandlungen gut geführt werden können. Weil er hat ja in seinen Reden auch deutlich gemacht, dass sein Ziel eigentlich ist, die ganze NATO-Osterweiterung rückgängig zu machen, also auf den Stand von 1997. Das hieße aber, dass die baltischen Staaten und Polen auch dann wieder austreten müssten aus der NATO. Und das ist ja kein realistisches Ziel in dem Sinne. Ja. Deswegen ist mir das eigentlich nicht ersichtlich. Und dann ja, wird auf aus militärischer Sicht natürlich auch viel spekuliert, warum jetzt oder warum das Militär genau so vorgegangen ist, ob sie sich eventuell auch verschätzt haben, ob sie nicht mit so heftiger Gegenwehr in der Ukraine gerechnet haben, ob sie vielleicht sogar gedacht haben, sie könnten dort mit offenen Armen empfangen werden, was ja mir kaum denkbar erscheint, dass das irgendwer gedacht haben könnte. Das ist natürlich
aber auch,
und das, aber, das Interessante daran, um das noch zu sagen, das Interessante daran ist aber, dass eigentlich die Ukraine auch gerade innerlich quasi geeint ist wie lange nicht, weil es ist ja so, dass es reale Konflikte gab im Land, ne? Und das wird häufig so dargestellt, als wäre das ein Konflikt zwischen West und Ost und zwischen Sprachen. Und das ist nicht ganz so. Aber natürlich ist die gibt es sagen wir, einen größeren Anteil der Bürgerinnen und Bürger in, im Osten des Landes, das doch eher Russisch spricht und vielleicht auch sich an Russland orientiert. Das hat sich aber auch sehr gewandelt in den letzten Jahren, ne?
Ja, genau. Da wollte ich tatsächlich auch gerade nochmal in die Richtung nachhaken. Also wie gesagt, du bist jetzt in den, also in den letzten Jahren sehr regelmäßig in der Ukraine gewesen, ne? So jedes Jahr wahrscheinlich mehr oder weniger.
Ja, öfter.
Hast da einen Haufen, kennst einen Haufen Leute, hast mit vielen Leuten gesprochen, also sowohl professionell aus so um Interviews zu führen, aber auch irgendwie natürlich irgendwie auch Leute wahrscheinlich kennengelernt und so. Mhm. Vielleicht kannst du deswegen nochmal so ein bisschen in der Zeit, wo ja dann tatsächlich auch seit 2014 dieser Krieg schon geherrscht hat im Osten des Landes, aber wie war da so tatsächlich so vorher die Stimmung? Weil ich habe ja jetzt auch genau das Gefühl, dass irgendwie jetzt alles so gefühlt sehr geeint ist, ne? Alles ist nur noch blau-gelb und für alle ist sofort klar, was natürlich auch immer so fragwürdig ist, sofort sein oder ihr Land zu verteidigen und sowas, ist ja natürlich auch schwierig, ne? Aber wie hast du die, also gerade in Bezug auf so ein natürlich auch fragwürdiges Nationalitätsgefühl vorher das erlebt. Also war es den Leuten wichtig, ukrainisch zu sein? War das irgendwie so ein Identitätsding, so wie es das ja gefühlt jetzt total geworden ist dadurch? War das vorher auch so oder war das einfach gar nicht so sehr Thema? Weil eben natürlich auch Konflikte da waren. Und welche Konflikte waren also vorher da, die jetzt vielleicht gar keine Rolle mehr spielen?
Also ich gehe vielleicht mal ein paar Orte durch, weil das doch dann sehr unterschiedlich ist, ne? Kiew war eigentlich immer eine vornehmlich russischsprachige Stadt. Und auch, um auf die Sprache nochmal kurz zu sprechen zu kommen, das ist nicht einfach nur eine Ost-West-Geschichte, sondern auch eine Stadt-Land-Sache. Also auf dem Dorf wird nur ukrainisch gesprochen oder auch Surzhik, also so eine Mischung aus ukrainisch und russisch, also so eine Art Dorfslang. Und
sorry, wenn ich kurz einhake, bevor du weiterredest. Erklären Sie doch noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch. Wie ist das so wie Deutsch und Holländisch oder sind das komplett unterschiedliche Sprachen? Oder wenn man das eine spricht, kann man das andere auch so mehr oder weniger verstehen? Oder wie unterschiedlich sind diese Sprachen eigentlich?
Es sind zwei unterschiedliche Sprachen, teilweise unterschiedlicher Grammatik, mit einem teilweise also gewissen Überschneidung an Wortschatz. Aber ich würde schon sagen, das ist nicht zwangsläufig so, dass man die eine Sprache versteht, wenn man die andere kennt. Also bei mir ist es so, dass ich Russisch einigermaßen spreche und Ukrainisch wenig verstehe und auch meine Schwierigkeiten da habe. Wenn ich länger vor Ort bin, geht das etwas besser. Manche vergleichen das mit Spanisch und Italienisch. Vielleicht.
Okay.
Und das ist ja schon auch so, dass es einen erheblichen Unterschied gibt. Und auch unterschiedliche Ursprünge. Also ukrainisch ist heute eigentlich auch in vielerlei Hinsicht näher am Polnischen als zum Russischen.
Jetzt kommt nochmal zu der Frage davor zurück. Also dass du so ein bisschen dieses...
Genau, also die verschiedenen Orte. Ne? Kiew war eigentlich immer eine russischsprachige Metropole. Das hat sich so im Laufe der Jahre, in denen ich auch da war, auch verändert, weil das Ukrainische dann auch aufgewertet wurde und viele das auch gerne gesprochen haben. Also ich kenne auch die Geschichten der Leute, die ja, vielleicht so in meinem Alter sind und in den 90er Jahren in die Schule gegangen waren. Und dann hat man in den Unterrichtsstunden Russisch gesprochen und man hat in den Unterrichtsstunden Russisch, Ukrainisch gesprochen, sorry, und auf dem Hof dann immer Russisch. Ja, und das hat sich absolut gewandelt. Also die Alltagssprache ist häufiger auch ukrainisch geworden. In Odessa beispielsweise gab es ja eher mal so eine russischsprachige Mehrheit. Und als ich 2015 beispielsweise da war, da gab es so junge, sehr patriotische Leute, die dann so ein etwas merkwürdiges Ukrainisch sich angelernt haben, was dann für Leute aus der Westukraine ganz merkwürdig klingt, weil die damit aufgewachsen sind, ne? Und das letzte Mal, dass ich in der Ukraine war, 2019, war unter anderem in Kharkiv, was ja sehr umkämpft ist gerade. Und dort sprechen 90% der Menschen Russisch. Und zu dieser Zeit ist ja auch ein neues Sprachgesetz verabschiedet worden, nachdem eben Ukrainisch alleinige Amtssprache ist, was auch die ungarischsprachigen und rumänischsprachigen Minderheiten in Schwierigkeiten gebracht hat. Und dort vor Ort haben mir eigentlich viele Leute gesagt, ja, das wird sich niemals ändern. Kharkiv ist eine russischsprachige Stadt und solange die Menschen zu Hause Russisch sprechen, wird sich daran nichts ändern. Andere haben das etwas anders gesehen und gesagt, das dauert nur ein bisschen länger, aber es wird schon so sein. Aber es war auf jeden Fall zu spüren, dass der Bezug zum Ukrainischen doch auch stärker geworden ist, ne, als zuvor.
Was auch eine politische Geschichte war. Das heißt, es wurde forciert, ja, sozusagen auch ein bisschen, okay.
Genau, und dann vielleicht noch ein anderes Beispiel zu bringen aus der Zentralukraine, also da, wo ich hauptsächlich geforscht habe. Ich war auf knapp 30 Dörfern in der Zentralukraine, mehr als die meisten Menschen, die ich kenne, dort bereist haben. Also viele, das haben mir immer viele gesagt, ja, du hast ja mehr Orte hier gesehen als wir. Und ich habe dort auch Interviews geführt, ich habe mit vielen alten Menschen gesprochen und was ich interessant fand, war einerseits, dass mir als jemand, der aus Deutschland kam, immer sehr positiv begegnet wurde. Und der Anlass, aus dem ich da war, hat ja überhaupt keine Grundlage dafür geboten eigentlich, ja. Aber das hat eher mit der Gegenwart zu tun.
Du hast ja sozusagen mit den Kriegsverbrechen ja auch, ne, von Deutschen auf ukrainischem Gebiet,
genau,
geforscht. Ja. Also
genau. Ja. Und vor allen Dingen mit den abgebrannten Dörfern und auch den Terroraktionen der Deutschen im Rahmen des Partisanenkampfes dort. Und und ich fand immer bemerkenswert, dass, also ich habe dann manchmal auch so ein etwas schlechtes Russisch gesprochen und war immer sehr schüchtern damit und habe auch immer mich entschuldigt dafür und gesagt, ich kann leider so wenig Ukrainisch. Und in der Regel hatte ich das Gefühl, dass die Menschen einen sehr pragmatischen Umgang mit Sprache hatten, ne? Also dass die auch gesagt haben, naja, gucken wir mal, was wir hier irgendwie gemeinsam sprechen können und wie wir uns verständigen können. Und der Konflikt ist ein politischer und nicht unbedingt er orientiert sich nicht an Sprache. Und das war dann so, dass gerade die auch die älteren Menschen, die häufig auch mal in den Städten gelebt haben und dort studiert haben, dann noch Russisch konnten, aber es teilweise 20 Jahre nicht gesprochen haben. Und dann haben wir so manchmal so beide so ein komisches Russisch gesprochen. Das ist dann, glaube ich, gar nicht so schlecht für so eine Situation. Und für mich war es teilweise gar nicht so schlecht.
Wenn du bist, also als Historiker guckt man ja automatisch immer so ein bisschen vielleicht auch auf aktuelle Sachen oder, nee, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Also meine Vermutung ist, als Historiker könnte man automatisch so ein bisschen sich überlegen, okay, also klar, ne, alles was, hatten wir ja eben kurz im Vorgespräch schon, ne, alles was gestern war, ist ja quasi schon Geschichte. Aber meine Frage ist so ein bisschen, guckst du so ein bisschen darauf, dass wie wird das, was jetzt gerade passiert, und dass das eine historische Bedeutung hat, ist ja unumstritten, eine größere als viele andere Dinge, die in den letzten Jahren 2014 war, glaube ich, so ein Einschnitt. Das wird jetzt auch nochmal ein ganz großer Einschnitt sein. Machst du dir Gedanken darüber oder kannst du dir irgendwie
das ist ein großes ausmalen? Ereignis, nicht nur für die Ukraine, ist für Europa, ja, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja, ja,
ja. Aber kannst du dir irgendwie so vorstellen, wie das in ein paar Jahren aussieht und was das für Auswirkungen haben wird? Oder denkt man daran, wenn man irgendwie historisch denkt, weil man automatisch sozusagen ja auch mal weit so nach hinten blickt, dass man automatisch auch so ein bisschen nach vorn blickt und denkt, okay, es gibt vielleicht vergleichbare Sachen und wie gesagt, auch mit diesem Erstarken des Nationalismus ja automatisch so, was hat das für eine Bedeutung? Sind das so Gedanken, die so in dir rumgehen oder ist das irgendwie Quatsch?
Ja, also momentan fällt mir das, glaube ich, extrem schwer, wie vielen ja.
Ja, ist ja völlig unklar, wie es weitergeht.
Was soll da denn werden? Ja, das habe ich immer wieder gesagt in der letzten Woche mit Leuten. Was soll denn aus dieser Ukraine dort werden? Ja, und was soll aus den Menschen werden? Und wird es jetzt einfach noch ein weiteres Aleppo oder Grozny oder was soll denn der Plan sein? Und ja, man kann vielleicht dann auch wieder in die Geschichte gucken. Es hat ja 71 jahrelang eine ukrainische Exilregierung gegeben. Also zwischen
erfahren wir jetzt erst
der ersten ukrainischen Volksrepublik und dem Ende der Sowjetunion in 1992. Die war auch lange in Bayern ansässig. Und
Ich habe noch nie was von gehört.
Ja.
Also wie funktioniert sowas eigentlich?
Verstehe ich auch nicht.
Von der Exilregierung. War das so, wie früher denn der Schah verjagt wurde ins Exil? Oder
gibt es doch immer wieder mal. Es gibt doch immer mal wieder Länder, die besetzt werden von fremden Mächten, ja, oder von anderen Ländern. Und die Regierung ist dann gezwungen, ins Exil zu gehen.
Ja,
und
was ist, wenn die dann alle tot sind?
Die Menschen, also die sie regieren?
Ja. Ja, nee, die eine Exilregierung sind.
Ach so.
Bei so einem Schah kann ich mir noch vorstellen. Gut, dann kriegt das der Sohn oder die Tochter oder wie auch immer so, ne, aber.
Ja, also das wurde ich glaube, 4 Generationen ja fortgetragen und ich weiß leider nicht so viel darüber, wie die Wahlen dann stattgefunden haben oder
welche?
Das kann ich leider nicht sagen.
Das googeln wir dann alle mal.
Genau. Jedenfalls, ja, hatte die dann bis zum 22. August 1992 bestand, diese Exilregierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was jetzt zwangsläufig wieder hochkommt, ne? Dass die Leute sich fragen, ja, muss die Regierung eventuell außer Landes gehen für eine Weile? Weil der Wunsch ist dann ja immer, irgendwann zurückkehren zu können, ja. Und solange es diese Exilregierung gibt, solange hofft man eben auch, dass es diese Hoffnung gibt, zurückzukehren. Und ja, vielleicht ist das was jetzt angewandt werden muss wieder. Also ich denke, Zelensky harrt ja da in Kiew aus und sagt
auch mal sehr deutlich. Sprechen wir doch mal über den. Der wirkt jetzt nicht so, als würde er in die Schweiz gehen wollen und dann sagen, okay, ich sitze das jetzt mal im Ausland aus. Der wirkt doch so, als wenn er, sagt er nicht auch irgendwie, wir verteidigen die Ukraine bis aufs letzte Blut und sowas?
Ich weiß nicht, ob er das jetzt so wörtlich gesagt hat, aber auf jeden Fall,
der ist ja, sagen wir mal so, er ist ja sehr verteidigungsbereit, sagen wir mal. Also kommt er zumindest rüber.
Er ist ja nur auch sehr medienaffin und Social Media affin auch. Und das ist ja auch das, wo er herkommt, ja, er ist Komiker und Schauspieler. Und das macht er, da macht er in dem Sinne quasi auch gerade einen guten Job. Und was er vermittelt ist natürlich, wir bleiben hier bis zum letzten Moment. Und er und auch andere politische Figuren, die jetzt in Kiew sind, sind ja mit jeder Menge Wohlstand auch ausgestattet, ja, und hätten jederzeit die Möglichkeit, das Land auch zu verlassen oder vielleicht sogar zu sagen, so, ich mache jetzt vielleicht einfach mal was ganz anderes, das passt mir gerade nicht. Und die Symbolik ist natürlich sehr heroisch da gerade, die da auch vermittelt wird. Ne? Man könnte natürlich auch viel taktischer denken und sagen, ja, ich gehe an dem Punkt mal, weil es ist einfach zu gefährlich. Angeblich ist ja Zelensky auch diversen Mordanschlägen schon entgangen und so. Aber es ist schon, also ich finde das Agieren schon gerade interessant, gerade auch im Kontrast zu Putin. Also diese Bilder, die da entstehen, ja, Putin an dem langen Tisch und Zelensky mit seinem Smartphone, ist natürlich auch inszeniert, muss man ganz klar sagen.
Ich habe den auch seit Wochen nicht nur immer in diesem einen grünen Military-T-Shirt gesehen.
Und ich kann ja absolut empfehlen, für die Vorgeschichte nochmal sich Diener des Volkes anzuschauen.
Das ist doch jetzt in ganz vielen Mediatheken zu sehen, ne?
Genau, in der Arte Mediathek gibt's das momentan.
Kanntest du das vorher schon?
Ja, also ich habe das, das ist ja auf 2015 auf Russisch erschienen, auch verrückt, also während des Maidans oder nach dem Maidan. Und
also das ist nicht auf Ukrainisch auch gemacht.
Genau,
wurde,
und auch Zelensky spricht ja nicht so ein gutes Ukrainisch, ist jetzt auch wieder zum Russischen gewechselt, kommt aus einer russischsprachigen Familie. Und das, was er dann in Diener des Volkes dort dieser Serie dann macht, ist ja, er wird Präsident. Ne? Also er ist Lehrer, ein kleiner Lehrer, und wird dann irgendwie überraschend zum Präsidenten gewählt und muss sich dann irgendwie seinen Stab da zusammensuchen. Und das ist alles sehr komisch eben. Und dann hat er ja 2017 genau das gemacht. Also er hat sich zum Präsidenten wählen lassen. Und ich war zu der Zeit ja auch dann häufiger in der Ukraine. Und ich habe dann häufig die Leute gefragt, so, ja, warum sind denn jetzt eigentlich alle so positiv gegenüber Zelensky? Also was macht ihn so anziehend? Und manche haben gesagt, ja, sie wissen auch nicht, was der eigentlich genau will. Und vielleicht ist es genau das.
Ich habe übrigens, das war die letzten Tage, den unseren Konkurrenz-Podcast The Daily veranstaltet von der New York Times.
Also ähnlich wertvoll wie unser, oder was?
Ähnlich wertvoll, deshalb sage ich der Konkurrenz-Podcast. die haben eine ganze Folge über den Zelensky gemacht und haben das auch sehr gut erklärt, dessen Herleitung und warum der wie populär war und wie er auch dann von Putin wahrgenommen wird. Und dass er im Grunde, also was sein Charme und seine Popularität auch ausmacht, ist, dass er halt mit dieser dem Sumpf an Korruption, die da herrschte, sehr weitgehend aufgeräumt hat. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall
zumindest nicht dran teilgenommen hat.
Oder auf da zumindest, dass da eine große Verbesserung jedenfalls gegenüber dem vorherigen Status, was diese Korruption anbelangt. Und weil er zumindest so rüberkommt, als wäre der so eine ehrliche Haut.
Ja,
der,
ja.
Der nicht so dieser Berufspolitiker, der schon x Skandale so auf dem Kerbholz hat, sondern der halt so ein guter Typ war, lustiger Typ war. Der hat, glaube ich, auch ist populär geworden, auch mit irgendeiner Serie, wo es auch schon so Parallelen oder wo er schon in einer Rolle irgendeine politische Führungsrolle
übernommen hat. Das ist, was ich gerade sagte.
Ach so, genau. Ach, das ist das. Ach ja, genau. So, dann ist das, ja. Und dass er praktisch so seine Rolle denn in die Realität umgesetzt hat. Im Grunde wie Ronald Reagan.
Mhm.
Auch schon so, ne?
Ja. Ja, also.
Oder Donald Trump.
Oder Arnie Schwarzenegger.
Der war aber nicht Präsident. Noch nicht.
Aber der war aber Gouverneur von Kalifornien.
Zelensky ist auf jeden Fall schon länger im Amt, als die meisten ukrainischen Präsidenten populär sind. Und hat ja jetzt an Popularität auch noch gewonnen. Er ist allerdings auch angetreten, unter anderem mit dem Versprechen, ich werde diesen Krieg beenden. Und
den seit 2014.
Genau.
Stattfinden.
Und das hat er jetzt auch vor dem Februar 2022 ja natürlich nicht geschafft. Das war aber allerdings auch, glaube ich, allen klar, dass er das nicht können wird. Also das ist, und er hat auch tatsächlich ja auch versucht, den Weg der Diplomatie dazu gehen und auch treffen. Er hat auch offene Gesprächsangebote an Putin gemacht, auch vorher schon. Aber ich glaube, das war relativ klar, dass das nicht so einfach zu lösen ist. Ja.
Mhm. Hast du, ja, es, das ist so, ich, also ich, für mich ist das ganze Thema immer irgendwie so, ich mich, also mich erschlägt das eh noch total so. Also je länger das auch dauert, ne, und irgendwie gefühlt werden ja auch die Bilder auch einfach immer krasser von völlig zerbombten Städten.
Heute ja angeblich ein Kinderkrankenhaus bombardiert worden, ne?
Ja, also es ist wirklich, ja. Also, aber es ist so, ich am Anfang hatte ich noch so ein bisschen so gedacht, ja, also war ich tatsächlich auch so positiv von dieser sehr schnellen, sehr großen Hilfsbereitschaft so aus der, von allen möglichen Leuten, so auch aus der bürgerlichen Mitte, und das ist halt auch super, und es gibt immer noch total viele Leute, die ja jetzt ganz viel machen, und das ist auch wirklich noch rührend und cool, so, aber irgendwie ist es so, immer wenn ich denke, ey, ich sehe gar nicht so ein weiß gar nicht, wo das hinführen soll. So, ich habe das Gefühl, es wird einfach noch ewig lange so weitergehen. Ich sehe überhaupt keine Perspektive gerade. So, hast du irgendwie gerade eine Idee, was passieren könnte? Irgend so ein Szenario, was irgendwie also, halbwegs menschlich noch ist?
Ja, ich würde vielleicht auch nochmal auf diese Hilfe hier in Deutschland eingehen, gerne. Weil da denke ich eben auch viel drüber nach und finde einiges interessant. Also was ich schwer nachvollziehbar finde, ist, dass jetzt teilweise von Flüchtlingen oder Geflüchteten erster Klasse gesprochen wird. Mhm. Ne? Und das hat ja den Hintergrund, dass es, sagen wir mal, rassistische Szenarien an der Grenze gibt. Ja, und dass es da auch durchaus Grenzbeamte da rassistisch handeln und das auf der Grundlage von Hautfarbe oder teilweise vielleicht auch vom Pass. Teilweise hat es wohl auch den Hintergrund, dass Frauen und Kinder eben zuerst rüberkommen sollen, aber auf jeden Fall ist das keine Frage, ja, und natürlich ist es auch nicht so, dass die ukrainische Gesellschaft jetzt eine widerspruchsfreie ist, zumal sie sich im Krieg befindet, so, und ich glaube aber, wer jetzt sagt, das sind Geflüchtete erster Klasse oder andersrum, ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man sich noch nie mit antislawischem Rassismus beschäftigt hat. Und das ist ja auch was, womit ich mich historisch viel beschäftigt habe, mit diesem dieser unglaublichen Grausamkeit, den die Deutschen in der Ukraine wie auch in der ganzen besetzten Sowjetunion an den Tag gelegt haben. Das ist der eine Hintergrund. Aber auch heutzutage ist es ja so, dass ein ganz großer Teil der Arbeitsmigrantinnen in Deutschland sozusagen eben von aus Ländern östlich der Oder kommen, ne? Und sei es jetzt im Pflegebereich, also da ganz, ganz speziell, ne? Und dann eben von Geflüchteten erster Klasse zu sprechen, finde ich dahingehend etwas schwierig, also auch in historischer Perspektive. Und eine Sache, die vielleicht auch wichtig ist, dabei zu betrachten, ist, dass vieles von dem, was jetzt da passiert, ist nicht nur einfach eine Flucht und ein sich entziehen von dem Krieg, ja, aus Angst oder so, sondern oftmals sind das eben auch Handlungen, die aus einem militärischen Kalkül auch passieren. Und das besteht teilweise daraus, dass eben Männer ihre Frauen und Kinder an die Grenze bringen und danach sich beim Militär melden. Das hat damit zu tun, dass man in den Städten die Ressourcen so verteilt, dass sie hauptsächlich militärisch genutzt werden. Ne? Und ja, warum sage ich das? Weil das eben vielen auch wichtig ist. Und das mag man sehen, wie man will, und auch beurteilen, wie man möchte. Aber es widerspricht so ein bisschen diesem Bild der hilfsbedürftigen armen Menschen, die jetzt hier kommen. Ja? Und das, glaube ich, also in vielen doch etwas paternalistischen Hilfsaktionen doch auch eine Rolle spielt. Und ich bin gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird, wenn die Menschen irgendwie mehr anfangen, auch darüber zu reden, wie sie über den Krieg denken, wie sie über...
vielleicht gar nicht so anti-Krieg sind, wie wir hier erstmal gemeinhin annehmen, meinst du?
Genau.
Zum Teil
zumindest. Also, ja, zum Teil. Das kann ja ganz unterschiedlich sein.
Ja, klar.
Und aber ich glaube doch, dass das ist bis heute eben auch einen guten Bodensatz hier gibt an antislawischen Rassismus, der so jetzt ausdrückt, entweder gegenüber Ukrainerinnen, die dann irgendwie sexualisiert werden beispielsweise, ne? Und natürlich auch gegen russischsprachige Menschen oder Menschen aus Russland oder Menschen, die russische Restaurants betreiben hier, ja, oder auch gegenüber Menschen aus Belarus. Also da gibt es eine ganze Spannbreite an antislawischem Rassismus, der jetzt dann, ja, also mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne?
Aber erstaunlicherweise sind die Facker von der AfD relativ still momentan, oder? Oder habe ich das nur nicht mitgekriegt, dass die ja schon wieder irgendeine Gegenposition bezogen haben aktuell?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube das schon, dass es irgendwie vereinzelt dann auch so, so Verlautbarungen gegeben hat. Und wenn man irgendwas Positives vielleicht gerade aus der Situation ziehen will, dann ist es vielleicht, dass diese ganzen Leute, die vorher so Corona geleugnet haben und auf diesen entsprechenden Demonstrationen waren und so häufig ja auch so Schnittmengen haben mit denen, die jetzt Putin-freundlich sind. Ne? Mhm. Und, deswegen hat man die vielleicht jetzt auch auf diesen Demonstrationen gegen den Krieg nicht so sehr am Hals. Also das finde ich gerade ganz interessant, wie sich das so entwickelt. Ne? Aber ich glaube schon, dass es so auch durchaus von links bis rechts auch einen gewissen Bodensatz gibt an Leuten, die auch jetzt Putin-freundlich eingestellt sind. Ne? Also dieses Z beispielsweise, das Symbol dieses Krieges jetzt gerade wird. Das.
Aber hast du das in Deutschland schon gesehen?
Ich habe Fotos gesehen von Autos, auf denen das drauf ist. Oder es gibt jetzt ja auch so popkulturelle Produkte da, ne, mit T-Shirts und so weiter. Ich habe es jetzt persönlich, also ich habe es persönlich noch nicht gesehen. Ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ich habe noch zwei Fragen. Also das eine ist so ein bisschen, wie gesagt, du kennst einen Haufen Leuten in der Ukraine, die mit denen du irgendwie zu tun hast in den letzten Jahren. Was kriegst du gerade von denen mit? Also wie viele von so, sind da viele irgendwie auch, haben Leute das Land verlassen, sind Leute irgendwie, haben total Bock zu kämpfen und haben sich schon ihre Kalaschnikow abgeholt? Also vielleicht so mit den Leuten, mit denen du eher zu tun hast, also oder vielleicht, wo man sagt, die ticken auch so ein bisschen ähnlich, so auch so ein bisschen subkulturell und das war irgendwie früher mal links gewesen und sowas. Also
es ist sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Es gibt natürlich einige, die schon das Land verlassen haben, auch ganz am Anfang schon, manche, die sich jetzt noch irgendwie durchgeschlagen haben. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, wir bleiben hier und das auch, also beispielsweise aus der anarchistischen Szene gibt es Menschen, die sich jetzt freiwillig melden beim Militär und die auch sagen, so sie hätten nie geglaubt, dass sie so etwas mal machen würden oder dass sie auch sagen würden, dass wenn ihr spenden wollt, spendet doch einfach dem Militär. Und
diese Idee, sein Land zu verteidigen, klingt ja für sowas so absurd für meine Ohren erstmal. Ne? Also
ja. Und ja, dann kenne ich auch ein paar Leute, die wirklich festhängen in inzwischen auch russisch besetzten Städten wie Cherson, was wirklich dramatisch ist und wo man auch einfach nicht weiß, wie das ausgehen wird und was natürlich sehr beunruhigt. Ne? Weil,
kannst du mit Leuten gerade in Kontakt sein irgendwie? Und wenn ja, dann wie? Ja,
das ist jetzt auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Ich habe teilweise noch per Messenger oder per E-Mail jetzt dann kommuniziert und es kommt natürlich auch immer drauf an, wo die sind. Aber natürlich ist es auch heutzutage so, dass man auch mit Menschen in einer Stadt, die jetzt schon besetzt ist, noch kommunizieren kann. Und es ist auch so zum Beispiel, dass in Kiew einfach viele Menschen noch arbeiten. Ne? Also die Stadt funktioniert noch. Das habe ich gerade jetzt heute nochmal gesagt bekommen.
Also das heißt, Läden sind auf und sowas alles, ne?
Oder? Ja, genau. Und Menschen gehen eben zu ihrer Arbeitsstelle und arbeiten
verrückt,
da.
Ja.
Mir Bekannte auch ja, erzählt, die sind mehr in der Westukraine, die sagen auch tagsüber ist es relativ normal und auch die Geschäfteversorgung wäre noch gewährleistet. Die müssten halt ab abends, wäre da Curfew und
musste Ausgangssperre,
Ausgangssperre so. Dunkel. So, aber tagsüber wäre es noch relativ normal. Die wären so auf so ein bisschen auf gepackten Taschen würden die sitzen, falls sich die Situation schnell verändert. Aber bisher wäre es noch relativ normal.
Ja, also schwitzt sich schon langsam zu. Ne?
Klar, auch, ja. Auch dahin und kann gehen, sich natürlich total schnell manchen, auch ändern. Ja.
Und dass in manchen Städten eben die Stromversorgung gekappt ist. Und da fangen natürlich die Leute auch an, ihre Zeit im Internet zu rationieren. Und entsprechend wird der Kontakt auch schwieriger. Und auch das Internet ist nicht mehr so stabil. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, ich habe natürlich auch versucht, jetzt in Kontakt zu treten mit Menschen, die ich in meinen historischen Recherchen da kennengelernt habe. Und darunter sind auch, das ist, glaube ich, ja auch ein wichtiger Aspekt gerade, sind natürlich auch Überlebende und Zeitzeuginnen, die quasi die deutsche Besatzung noch erlebt haben und die entweder Holocaust-Überlebende sind oder auch einfach Überlebende des deutschen Vernichtungskrieges dort, was ja die allermeisten sind, die über 77 Jahre alt sind. Und da habe ich jetzt konkret auch von einer sehr wichtigen, für mich sehr wichtigen Person erfahren, dass es ihr gut geht, also in der Zentralukraine. Ja, aber auch ihre Enkelin musste dann eben auch aus Kharkiv in letzter Minute fliehen und irgendwie sich nach Polen durchschlagen. Und also da gibt es jetzt inzwischen auch so ein bisschen Ansätze unter HistorikerInnen, da so Netzwerke zu schaffen, um speziell nochmal diesen älteren, auch sehr immobilen Leuten ja auch heute zu helfen und vielleicht dann ja auch, ne, das kann man erstmal so vorsichtig sagen, beim Wiederaufbau des Landes auch mitzuhelfen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, bei dem man nochmal auf die Geschichte zurückgreifen kann. Also gerade mit der unglaublich destruktiven Rolle, die Deutschland in der Ukraine gespielt hat, mit um nur ein Beispiel zu nennen, über 600 komplett zerstörte Dörfer in der Endphase des oder in der späten Phase der deutschen Besatzung. Ja, da könnte es vielleicht eine Rolle spielen, dass viele Menschen aus Deutschland, wenn es denn dazu kommt, auch behilflich sind, dieses Land dieses Mal zumindest wieder mit aufzubauen.
Wann auch immer das sein wird.
Ja. Ja. Johannes, wir wollen deine Zeit nicht noch viel länger in Anspruch nehmen.
Jux, hast du nicht gerade noch gesagt, du hast zwei Fragen noch?
So.
Die zweite stellt Christopher gerade, glaube ich, tatsächlich.
Ich weiß es nicht, ob es die gleiche ist.
Ja, mal gucken,
die Frage, die mir jetzt noch so auf den Nägeln brennt, ist, ich erwarte von so Experten wie dir ja auch immer weissagerische Kräfte zumindest im überschaubaren Rahmen. Daher die Frage an dich.
Aber du weißt, dass er kein Seher ist, sondern nur Historiker,
ja,
ne?
Ja, aber so eine Art
Wahrsager.
Wahrsager.
Sich ja auch einige eklatant jetzt getäuscht irgendwie.
Ja, aber
von den Wahrsagern.
Ja, stimmt. Nee, aber hast du irgendeine Prognose, dass du es natürlich nicht weißt, wie es weitergeht, ist klar. Aber jetzt in Abwägung all dieser Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal, oder teilweisen Ungereimtheiten, was ist deine Prognose, wie es weitergeht? In so, sagen wir mal, so in den nächsten 3 bis 4, 5 Wochen und im nächsten halben Jahr?
Tja, also ich wünschte, ich könnte da irgendwas Positives sagen, aber was zu erwarten ist und teilweise ja auch schon eingetreten ist, ist eine humanitäre Katastrophe. Es ist weiterhin mit sehr vielen Toten zu rechnen und das ist vielleicht auch, das ist vielleicht das, worum man rechnen kann. Und das hat dann auch wieder mit irgendwie Geschichte und Ideologie vielleicht zu tun, weil vieles von dem, was Putin gerade macht, scheint mir doch auch sehr ideologisch geprägt zu sein. Und Ideologie heißt ja immer auch, dass man sich von der Realität entfernt und dass man eigentlich auch nicht in der Lage ist, irgendwas zu schaffen. Ne? Wenn man sich anguckt, also ich möchte das nicht vergleichen, aber die deutschen Besatzer konnten eigentlich nicht viel schaffen der Ukraine, die konnten morden,
zerstören.
Vor allen Dingen, ja, und zerstören. Und als sie dann angefangen haben, ihre deutschen Kolonien da zu erweitern oder aufzubauen, dann saßen sie da und haben da irgendwie ein paar Mohrrüben angebaut und ein paar Pullis gestrickt oder so. Aber eigentlich erschöpft sich ja gerade, also sagen wir, der deutsche Faschismus hat sich einfach im Morden erschöpft, ja, und in Gewalt und Zerstörung. Und ja, warum ich das jetzt sage, weil es bei so einem doch ideologisch auch aufgeladenen Krieg, glaube ich, ganz schwer ist zu sagen, was soll denn dabei eigentlich entstehen. Ja. Ich, also wie gesagt, eine dauerhafte russische Besatzung der Ukraine ist nicht so richtig denkbar. Es wurde ja irgendwann zwischenzeitlich schon mal eingeführt, man wolle Janukowitsch wieder einführen oder zum Präsidenten machen. Das ist für mich auch einfach unter der jetzigen Bevölkerung nicht denkbar.
Aber der war eher so in Richtung Russland orientiert, ne?
Janukowitsch war eben derjenige, der mit dem Maidan 2014 aus dem Amt getrieben wurde. Ne? Und der eben doch sehr ja, Oligarchen und Russland zentriert war. Und ja, ansonsten, ich denke gerade irgendwie in sehr kleinen Schritten und ich hoffe erstmal, dass möglichst viele Menschen das unbeschadet überstehen. Das ist eigentlich das, was mir erstmal am wichtigsten ist.
Also das wäre tatsächlich sogar meine zweite Frage gewesen ungefähr. Aber dann würde ich jetzt noch ganz zum Abschluss sagen, was ist denn jetzt so aus ganz unabhängig von dir als Historiker, Ukraine-Experte, was ist aus deiner Sicht gerade ganz individuell sinnvoll für jeden und jede zu tun? Weil wir alle wollen ja irgendwie, oder viele wollen ja was tun. Was ist aus deiner Sicht Stand der Dinge jetzt? Ja, das ist ja auch immer, ändert sich ja mehr oder weniger täglich. Was können wir denn alle tun, außer Geld spenden?
Ja, ich glaube, dass das gerade vielleicht auch in eine neue Phase übergeht. Also in der ersten Phase haben ja viele, wie ich auch, einfach sehr kurzfristig geguckt, was sie tun können, sind vielleicht einfach losgefahren, um Menschen abzuholen oder haben Dinge gespendet, haben die hingefahren, haben Geld gespendet und so weiter. Mhm. Und das passiert ja jetzt auch noch und das bleibt auch wichtig. Und auch, also ich glaube, einige Städte sind ja jetzt schon am Rande der Kapazitäten, was Unterkünfte angeht. Also das bleibt aktuell, glaube ich, irgendwie hier Menschen erstmal dazu zu befähigen, anzukommen und etwas Ruhe finden zu können. Sie vielleicht aber auch in dem zu unterstützen, was ihnen wichtig ist. Und das kann ja alles Mögliche sein. Und genau, ich glaube, wie gesagt, es geht in eine neue Phase über, in dem Sinne, dass viele Menschen sich jetzt in den Zusammenhängen, in denen sie sonst auch organisiert sind, so weiter gucken, was sie machen können. Mhm. Ja? Also beispielsweise Netzwerke schaffen, um eben die Ankunft zu erleichtern oder auch um Menschen auch in alle Bereiche des Lebens auch mitzunehmen. Ne? Und jetzt nicht in irgendeiner isolierten Situation hier hängen zu lassen. Also ne, für mich gehört dann beispielsweise dazu, Menschen, die was schreiben wollen, dazu zu befähigen und die mitzunehmen in die Netzwerke, die man hat. Oder in Subkultur beispielsweise ja auch, ne? Da muss man dann nochmal gucken, wann das irgendwie ansteht, aber es kommen ja jetzt auch sehr viele Menschen aus der hippesten Metropole Mitteleuropas, gerade nach Deutschland. Also da sind ja auch MusikerInnen und DJs und DJs und alles Mögliche, ne? Und ich glaube, das ist, gehört eben auch dazu, eben Leute einfach auch mitzudenken und
und die auch vielleicht mehr als nicht nur sozusagen in ihrem derzeitigen Status als Geflüchtete zu sehen, ja, sondern eben, dass sie einfach natürlich vorher ein Leben hatten, das jetzt irgendwie oft von heute auf morgen kurzzeitig weg ist, aber natürlich irgendwie, dass das nicht ihre einzige Identität ist, geflüchtet zu sein, sondern das ist halt ein Status, ne? Und ich glaube auch, dass es wichtig ist zu gucken, also je nachdem, wie lange Menschen hier bleiben, können, wollen, müssen, ne, das entsprechend auch mitzudenken und nicht sagen, ja, ich kann jetzt hier auf meiner Couch übernachten und dann bist du aber auch wieder in 2 Wochen wieder weg und solange kannst du hier Fernsehen gucken oder was weiß ich so, sondern das wird schon auch alles, glaube ich, sehr, sehr lange dauern. Es werden viele Leute aus total nachvollziehbaren Gründen auch nicht wieder zurückgehen wollen. Ja. So, ne? Und ich glaube, dass tatsächlich das eine wichtige Perspektive ist, zu gucken, okay, wo kann ich auch dann nicht irgendwie natürlich auf Teufel komm raus mit jedem Menschen irgendwie alle überall mit hinschleppen, aber nach deren Interessen zu gucken, wie kann ich dann und vielleicht gerade so für Leute wie uns, ne, so in subkulturellen Kontext, Leute wirklich auch mit mehr oder weniger dauerhaft integrieren oder so, ne?
Ja.
Zu überlegen, genau, und wie sowas. Ne,
und ich glaube, eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, ist jetzt einfach auch einen langen Atem zu haben, ne? Weil diese sehr schnelle, reflexhafte Hilfe, die ist nicht falsch. Aber ich denke auch, dass die Spendenbereitschaft jetzt sehr schnell abnehmen wird. Also, und auch medial lässt sich das selten länger als 2-3 Wochen aufrechterhalten, dass das irgendwie interessant erscheint. Und dann wird es eigentlich interessant, ne? Also dann wird sich zeigen, so wie kann man das
kann theoretisch auch die Stimmung irgendwann mal kippen, ne?
Genau, und wie kann man aber auch irgendwie, also ich finde, man muss gucken, wie kann man der Normalisierung etwas entgegensetzen. Wie kann man, weil es können ja auch nicht alle durchhalten, einfach jetzt ständig da irgendwie volontiert zu machen am Hauptbahnhof oder 24/7 irgendwie sich zu verausgaben oder so. Aber ich glaube, es
gibt auch. Andererseits, ist so ein bisschen Normalisierung braucht es, glaube ich, natürlich auch schon. Ne? Also im Moment ist ja wirklich so, ich habe irgendwie das ist ja wie so ein schwarzes Loch. Es gibt ja gar kein anderes Thema mehr. So ein Gefühl, ist Corona vorbei. Alle anderen Social Struggles, die es gibt und Sozialbewegungen, findet nichts ist mehr ein Thema außer Ukraine und irgendwie nachvollziehbar, aber auch das funktioniert natürlich dauerhaft nicht so, ne? Also beziehungsweise dann kommen ja auch so Sachen wie eben jetzt, dass halt irgendwie auch so gefühlte Ad-hoc-Entscheidungen mit diesem absurden Militäretat und so gemacht werden und Sachen wie es ist ja als Geste und sowas alles nachvollziehbar, aber was hat denn das dann auch langfristig für Auswirkungen und so, ne? Und andererseits, wie gesagt, alle anderen Sachen, die ja genauso wichtig oder nicht genau oder auch wichtig sind, ne? Alle anderen Themen, über die jetzt im Moment gar nicht geredet wird, und sei es irgendwie Sachen, die unser aller Leben bedrohen, Klima etc., so, ne? Das ist, im Zweifelsfall hängt es ja auch alles ein bisschen zusammen mit Energie und bla, bla, bla. Die müssen natürlich auch wieder mehr Thema werden. Insofern glaube ich schon, dass es ein bisschen Normalisierung natürlich schon auch braucht. Aber das darf natürlich nicht bedeuten, dass irgendwie dann Leute sagen, okay, jetzt ist Ukraine-Thema abgehakt, jetzt keine Lust mehr, jetzt weiß ich nicht.
Nee, es geht ja wahnsinnig schnell. So. Man kommt ja kaum hinterher mit dem Reagieren. Und die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind ja ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ja. Und da ist man ja noch gar nicht dazu gekommen, auf die Straße zu gehen und zu sagen, nee, lieber Moment 200 mal. Milliarden für die Wiederaufbau der Ukraine als verspätete Geste bezüglich des Zweiten Weltkrieges oder so. Solche Sachen, da kommt man ja gar nicht zu.
Nee. Ja langer Atem ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Genau. Also das wird auch lange begleiten, aber ich glaube, irgendwann muss es wieder ein bisschen, auch andere Themen werden wichtig sein, weil sie wichtig sind.
Ich hab noch mal eine letzte Frage an dich als Historiker. Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon die gleiche Frage hier zu dem Thema gestellt, aber da waren noch nicht so Experten wie du am Werk. Kommt es mir nur so, also wie formuliere ich die Frage richtig?
Bin ich gespannt.
Ja, nee.
Mach keinen Quatsch, Christopher.
Nein.
Das fällt auf mich zurück.
Ich weiß. Was ich erstaunlich finde, ist, dass dieser Krieg so antiquiert wirkt im Verhältnis dazu, wie wir Kriege so im Irak und so kennengelernt haben, wo praktisch so vermeintlich präzise, genau aus dem Luftraum die einzelnen strategischen Punkte so ausgelöscht wurden. Das wurde einem ja so suggeriert. Gut, da haben wir natürlich aus der amerikanischen Sicht immer die Informationen so zugefeedet gekriegt. Aber da wurde uns als Zuschauer ist jetzt das falsche Wort, aber so als Wahrnehmendem wurde der Krieg fast schon klinisch so dargestellt, als wenn da so ganz genau.
Und ja, so ganz einzelne Personen quasi.
Ja,
so
keine einzelne Personen wurden ausgeschaltet, nur der Flughafen und jetzt das, so. Und das hier ist ja noch so ein richtiger Oldschool-Krieg, wo die Leute einmarschieren und auch scheinbar jetzt vom technischen Einsatz auch nicht so Hightech-mäßig unterwegs sind. Wie täusche ich mich in der Wahrnehmung, also, dass das mehr so ein alter Krieg ist, als wir es eigentlich denken, dass es schon anders wäre? Also kannst du die Frage nach, habe ich die Frage also jetzt verständlich sagen, formuliert?
Dass diese Darstellung der ganz gezielten Bombardierungen und so weiter, die auch nur gezielt Personen oder Einrichtungen treffen, dass die schon immer falsch war. Mhm. Also das war auch schon immer Propaganda.
Guter Punkt.
Und es hat auch immer Zivilistinnen getroffen dabei. Also das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Und dann gab es ja jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das zufällig gesehen habt, so sehr viele Bilder von ukrainischen so Autobahnschildern, die überklebt wurden oder übermalt wurden, und dann wurde überall Den Haag ran gemalt. Mhm. Und dazu wurde häufig gepostet, ja, der Hintergrund ist, dass die russischen Truppen noch mit sowjetischen Karten unterwegs sind.
Das ist ja Unfug.
Und das ist natürlich Unfug. Ja. So,
die gehen doch so mit dem Kompass.
Ich würde sagen, auf mich macht es gerade so den Eindruck einer Mischung eines sehr modernen Krieges und ein antiquierter dem Einsatz von alten Panzern beispielsweise, ne? Oder alten Militärgerät und so. Also ich meine, diese anfänglichen Bombardierungen der militärischen Infrastruktur im gesamten Land, die war schon sehr zielgerichtet. Mhm. Ne? Und auch wenn man will, modern, ja. Mhm. Modern sind diese Waffen alle auf ihre Weise, aber so zeitgemäß, kann man vielleicht sagen. Und ansonsten ist es schon so, dass da viel altes Gerät gerade herausgeholt wird und an den Grenzen steht und auch eingesetzt wird, teilweise noch aus sowjetischen Beständen. Die Frage ist...
Ja, wir ziehen die auch mit. Wir schicken denen ja auch unsere die NVA.
Ja, genau.
Aus russischer Produktion. Ne?
Die Frage ist halt...
wir könnten auch hingehen und sagen, entscheiden wir uns doch für Säbel vielleicht.
Ja, ich würde sagen, gegenseitig. Vielleicht erschöpft sich aber nicht daran. Ne? Also wer weiß, was da noch kommt an Waffen auch, was da noch aufgefahren wird. So, und vielleicht um nochmal eine militärhistorische Sache da einzuführen. Also es ist schon auch eine russisch-imperiale oder auch eine sowjetische Militärstrategie erstmal, viel Kanonenfutter vorzuschicken und sich die gegnerischen Einheiten daran abarbeiten zu lassen und dann das schwere Gerät kommen zu lassen. Das ist halt jetzt nach, wir haben jetzt 13 Tagen Krieg, vielleicht nicht mehr so denkbar, dass das irgendwie die Strategie ist. Also es ist nicht ganz eindeutig, aber ich denke, es ist ganz klar, dass Russland auf jeden Fall moderne Waffensysteme hat, ne? Und auch einsetzt in diesem Krieg, ja. Trotzdem ist es natürlich, stellen auch MilitärhistorikerInnen sich da jetzt teilweise Fragen, wenn man dann irgendwelche liegen gebliebenen Panzer sieht, noch und nöcher, oder dass denen der Sprit ausgegangen ist, ne? Und
das kann man ja schier nicht glauben, ne?
Ja, genau, so ja. Geht's mir auch.
Okay, und was ja auch letzter Hinweis dazu, nur was ich auch heute gehört habe, was ich ja auch dann schon wieder kaum unglaublich fand, Putin hat ja relativ lange und sehr vehement auch öffentlich immer gesagt, es wären da keine Rekruten und keine Wehrpflichtigen im Einsatz.
Quatsch, oder?
Ja, das hat er aber so behauptet, und nun heute kam das irgendwie raus und es wurde es auch öffentlich zugegeben, dass da Rekruten und Wehrpflichtige im Einsatz war, aber da wäre irgendjemand ein Fehler unterlaufen.
Aus Versehen sozusagen.
Ja, da denkt man doch auch, das kann nicht wahr sein, oder?
Ja,
wieder zurückgerufen worden und ab jetzt nur noch mit Berufssoldaten. Das kann man noch nicht glauben, oder?
Ja, also ich meine, es hat ja nur auch schon einige Hinweise drauf gegeben. Ich weiß nicht, ob sich das verdichtet, dass es auch innerhalb der engsten Beratern, muss man wahrscheinlich sagen, Putins dann auch durchaus Widerspruch geben soll. Ne? Mhm. Und es ging dann zum Beispiel auch um, dass irgendwie viermal versucht wurde, Zelensky umzubringen und dass er zweimal einen Hinweis aus dem russländischen Geheimdienst FSB bekommen hätte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie verifiziert ist. Ne? Das ist gerade ja immer sehr schwierig, aber interessant ist es erstmal schon, so dem nachzugehen.
Hey Johannes, vielen Dank. Ich würde gerne noch von dir eine letzte, ein Tipp für Leute, die sagen, jetzt finde ich die Ukraine total spannend und ich interessiere mich dafür. Welches Buch sollten die unbedingt lesen?
Als Einstieg vielleicht Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine.
Das ist ein Wort. Vielen Dank.
Ja, ist einfach. Und ansonsten natürlich meine Dissertation,
die Ukraine
1943, 1944, Loyalitäten und Gewalt im Kontext der Kriegs... Ach, was weiß ich, wie die heißt.
Das verlinken wir noch. Ja. Okay, Kleine Geschichte der Ukraine klingt als Einstieg gut. Und wer sich für 43, 44 und die sehr unrühmliche deutsche Geschichte interessiert, der kann Johannes Dissertation lesen. Danke dir, Johannes.
Gut, vielen Dank.